Bevor ich zu meinem Predigtext von heute komme, möchte ich vielleicht noch ganz kurz sagen, wenn du dich jetzt ein bisschen überfordert fühlst, wenn dir das alles ein bisschen zu steil war, was wir hier gesagt haben oder was gesagt wurde, fühl dich nicht überfordert. Gott wartet auf dich. Gott ist einfach da. Er geht diesem einen Schaf nach, lässt die 99 stehen. Ich denke mal, eigentlich ist der Text ein bisschen falsch, weil eigentlich lässt Gott ja mich stehen, weil ich gehöre zu den 99 und er geht dem einen nach, der seine Nähe gerade ganz besonders braucht. Und wenn du noch ein bisschen Zeit brauchst, dann nimm dir die Zeit, aber such seine Nähe. Ja, ich habe mir heute Morgen den Text angeschaut, der als Perikope auch für heute vorgesehen ist, und ich habe beschlossen, dass ich nicht nur über die Verse predigen werde, die wir da finden, sondern ich habe mir das ganze Kapitel vorgenommen und ich hoffe, dass wir das in einigermaßen erträglicher Zeit hinbekommen. Genau. Ich lese einfach mal das ganze Kapitel 9 aus dem Johannesevangelium vor. Wenn du deine Bibel dabei hast, lies gerne mit. Ich werde aus der Einheitsübersetzung lesen. Wenn du was anderes hast, dann findest du das sicher auch. Johannes 9. Unterwegs sah Jesus einen Mann, der seit seiner Geburt blind war. Da fragten ihn seine Jünger: Rabbi, wer hat gesündigt? Er selbst oder haben seine Eltern gesündigt, sodass er blind geboren wurde? Jesus antwortete: Weder er noch seine Eltern haben gesündigt, sondern das Wirken Gottes sollte an ihm offenbar werden. Wir müssen, solange es Tag ist, die Werke dessen vollbringen, der mich gesandt hat. Es kommt die Nacht, in der niemand mehr etwas tun kann. Solange ich in der Welt bin, bin ich das Licht der Welt. Als er dies gesagt hatte, spuckte er auf die Erde. Dann machte er mit dem Speichel einen Teig, strich ihm den Blinden auf die Augen und sagte zu ihm: Geh und wasch dich in dem Teich Siloach. Siloach heißt übersetzt der Gesandte. Der Mann ging fort und wusch sich, und als er zurückkam, konnte er sehen. Die Nachbarn und andere, die ihn früher als Bettler gesehen hatten, sagten: Ist das nicht der Mann, der da saß und bettelte? Einige sagten: Er ist es. Andere meinten: Nein, er sieht ihm nur ähnlich. Er selbst aber sagte: Ich bin es. Da fragten sie ihn: Wie sind deine Augen geöffnet worden? Er antwortete: Der Mann, der Jesus heißt, machte einen Teig, bestrich damit meine Augen und sagte zu mir: Geh zum Siloach und wasch dich. Ich ging hin, wusch mich und konnte wieder sehen. Sie fragten ihn: Wo ist er? Er sagte: Ich weiß es nicht. Da brachten sie den Mann, der blind gewesen war, zu den Pharisäern. Es war aber Sabbat an dem Tag, als Jesus den Teig gemacht und ihm die Augen geöffnet hatte. Auch die Pharisäer fragten ihn, wie er sehend geworden sei. Der Mann antwortete ihnen: Er legte mir einen Teig auf die Augen, dann wusch ich mich und jetzt kann ich sehen. Einige der Pharisäer meinten: Dieser Mensch kann nicht von Gott sein, weil er den Sabbat nicht hält. Andere aber sagten: Wie kann ein Sünder solche Zeichen tun? So entspannt eine Spaltung unter ihnen. Da fragten sie den Blinden noch einmal: Was sagst du selbst über ihn? Er hat doch deine Augen geöffnet. Der Mann antwortete: Er ist ein Prophet. Die Juden aber wollten nicht glauben, dass er blind gewesen und sehend geworden war. Daher riefen sie die Eltern des Geheilten und fragten sie: Ist das euer Sohn, von dem ihr behauptet, dass er blind geboren wurde? Wie kommt er, dass er jetzt sehen kann? Seine Eltern antworteten: Wir wissen, dass er unser Sohn ist und dass er blind geboren wurde. Wie es kommt, dass er jetzt sehen kann, das wissen wir nicht. Und wer seine Augen geöffnet hat, das wissen wir auch nicht. Fragt ihn doch selbst, er ist alt genug und kann für sich selber sprechen. Das sagten seine Eltern, weil sie sich vor den Juden fürchteten. Denn die Juden hatten schon beschlossen, jeden, der ihn als Messias bekenne, aus der Synagoge auszustoßen. Deswegen sagten seine Eltern: Er ist alt genug, fragt ihn doch selbst. Da riefen die Pharisäer den Mann, der blind gewesen war, zum zweiten Mal und sagten zu ihm: Gib Gott die Ehre. Wir wissen, dass dieser Mensch ein Sünder ist. Er antwortete: Ob er ein Sünder ist, weiß ich nicht. Nur das eine weiß ich, dass ich blind war und jetzt sehen kann. Sie fragten ihn: Was hat er mit dir gemacht? Wie hat er deine Augen geöffnet? Er antwortete ihnen: Ich habe es euch bereits gesagt, aber ihr habt nicht gehört. Warum wollt ihr es noch einmal hören? Wollt ihr auch seine Jünger werden? Da beschimpften sie ihn. Du bist ein Jünger dieses Menschen. Wir aber sind Jünger des Mose. Wir wissen, dass Mose, dass zu Mose Gott gesprochen hat. Aber von dem da wissen wir nicht, woher er kommt. Der Mann antwortete ihnen, darin liegt ja das Erstaunliche, dass ihr nicht wisst, woher er kommt. Dabei hat er doch meine Augen geöffnet. Wir wissen, dass Gott einen Sünder nicht erhört. Wer aber Gott fürchtet und seinen Willen tut, den erhört er. Noch nie hat man gehört, dass jemand die Augen eines Blindgeborenen geöffnet hat. Wenn dieser Mensch nicht von Gott wäre, dann hätte er gewiss nichts ausrichten können. Sie entgegneten ihm, du bist ganz und gar in Sünden geboren und willst uns belehren? Und sie stießen ihn hinaus. Jesus hörte, dass sie ihn hinausgestoßen hatten, und als er ihn traf, sagte er zu ihm, glaubst du an den Menschensohn? Der Mann antwortete, wer ist das, Herr? Sag es mir, damit ich an ihn glaube. Jesus sagte zu ihm, du siehst ihn vor dir. Er, der mit dir redet, ist es. Er aber sagte, ich glaube, Herr. Und er warf sich vor ihm nieder. Da sprach Jesus, um zu richten bin ich in die Welt gekommen, damit die Blinden sehend und die Sehenden blind werden. Einige Pharisäer, die bei ihm waren, hörten dies und sie fragten, sind etwa auch wir blind? Jesus antwortete ihnen, wenn ihr blind wärt, hättet ihr keine Sünde. Jetzt aber sagt ihr, wir sehen. Darum bleibt eure Sünde. Und jetzt bitte ich dich, dass du uns hilfst, zu verstehen, was du uns heute Morgen durch diesen Text sagen möchtest. Und wir möchten unsere Ohren aufmachen, dass wir verstehen, was du uns zu sagen hast. Amen. Oberflächlich gesehen geht es hier um die Heilung eines Menschen, der blind war und der jetzt wieder sehen kann. Aber wenn wir genau hinschauen, dann merken wir, dass es um viel mehr geht. Und deswegen möchte ich heute, wie in jeder guten Predigt, 7 Punkte mit euch anschauen. So. Der erste Punkt, der Kontext. Jesus hat schon vorher was mit Licht gesagt. Wenn wir in das Kapitel vorher gehen, Johannes 8, Vers 24, da sagt Jesus, ich habe euch gesagt, ihr werdet in euren Sünden sterben, denn wenn ihr nicht glaubt, dass ich es bin, werdet ihr in euren Sünden sterben. Also er provoziert die frommen Leute ganz, ganz extrem. Und die reagieren auch darauf. Und dann kommt dieser eine Satz, auf den er sich nachher auch diese Geschichte bezieht. Moment, da kommt noch ein anderer Satz davor. Jesus sagt zu ihnen, Amen, Amen, ich sage euch, noch ehe Abraham wurde, bin ich. Und ich weiß nicht, wie gut du in deutscher Grammatik bist, aber erstens ist der Satz grammatikalisch natürlich falsch. Also ehe Abraham wurde, bin ich, das passt irgendwie ja nicht zusammen. Und was Jesus da sagt, das ist nicht nur logisch, sondern auch biologisch schlecht möglich. Also ehe Abraham entstanden ist, sagt Jesus, da gab es mich schon. Und es ist vollkommen klar, dass das irgendwie darauf sich bezieht, dass Jesus der Meinung ist, dass er der Sohn Gottes ist, dass er ewig ist. Und das war für die Juden eine total schwierige Geschichte. Außerdem sagt er am Schluss, noch ehe Abraham wurde, bin ich. Und diejenigen von euch, die sich ein bisschen in der Bibel auskennen, die wissen, dass dieses Ich bin da am Ende, das ist was, wo jeder jüdische Gesetzeslehrer Schnappatmung bekommt, weil sich das auf den Gottesnamen bezieht. Auf diesen Namen, der so heilig war, dass die Juden ihn nicht aussprechen wollten. Ich bin, der ich bin, Yahweh. Und Jesus bezieht sich, glaube ich, ganz bewusst darauf. Und er sagt, ehe Abraham wurde, bin ich. Er sagt auch nicht, ich wurde, er sagt, ich bin. Also Jesus stellt hier unglaubliche Behauptungen auf. Und er sagt in diesem Kapitel dann eben auch noch zum ersten Mal diesen Satz, ich bin das Licht der Welt. So, jetzt kommen Sie zu diesem Mann, der da blind gewesen ist. Und die Jünger fragen Jesus jetzt, wer hat gesündigt? Hat dieser Mann selber gesündigt? Logischerweise, wenn er blind geboren wurde, muss diese Sünde dann im Mutterleib passiert sein. Ich weiß nicht, ob uns das logisch irgendwie Sinn macht. Oder haben die Eltern gesündigt? Wer ist verantwortlich dafür, dass dieser Mann blind geboren wurde? Und die Voraussetzung, die sie da quasi mit reinstecken in diese Frage, ist, irgendjemand muss doch verantwortlich sein. Sünde hat doch einen Grund. Irgendjemand muss doch gesündigt haben. Also Entschuldigung, Krankheit hat einen Grund. Irgendjemand muss gesündigt haben. Und da gibt es ja nicht viele Möglichkeiten, entweder die Eltern oder der Mann selber. Und Jesus sagt, nee, niemand hat gesündigt. Jesus sagt, dieser Mann, er sagt nicht, der ist deswegen blind geboren, aber er sagt, an diesem Mann möchte Gott sich verherrlichen. Und wenn Jesus sagt, weder er noch seine Eltern haben gesündigt, dann meinte er damit nicht, dass die jetzt die ersten sündlosen Menschen auf dieser Welt waren, sondern er durchbricht damit quasi diese Voraussetzung, die Jünger da stillschweigend reingepackt haben, nämlich, dass jemand gesündigt haben muss, weil der krank ist. Dass Sünde und Krankheit immer einen Zusammenhang haben muss. Es kann sein, dass Sünde und Krankheit einen Zusammenhang haben. Das Offensichtlichste ist, wenn Schwangere zum Beispiel Drogen nehmen oder so und die Kinder dann geschädigt auf die Welt kommen. Passiert ja leider viel zu oft. Aber es kann auch einen geistlichen Grund haben, dass Menschen tatsächlich sündigen und Gott sie versucht, mit dieser Krankheit zur Besinnung zu bringen. Aber nicht jede Krankheit hat als Hintergrund Sünde. Und wenn du mit Krankheit zu kämpfen hast, dann ist nicht notwendigerweise der Weg, dass du in deinem Leben kramst, wo da die Sünde steckt, die das ausgelöst hat. Sondern vielleicht ist es bei dir auch so, dass Gott sich durch deine Krankheit, sei es nur durch die Heilung oder die Art und Weise, wie du mit dieser Krankheit umgehst, verherrlichen möchte. Okay, da ist eine falsche Folie drin. Dann machen wir da weiter. So, jetzt tut Jesus dieses Wunder. Er macht zunächst mal was ich weiß nicht, wie es dir so ging, als du das gehört oder gelesen hast. Er spuckt auf die Erde. Das ist schon mal in der Öffentlichkeit nicht so wirklich akzeptabel. Und dann nimmt er diese Spucke, und das muss wohl eine ordentliche Menge gewesen sein. Er macht damit einen Teig aus Staub und Spucke und er schmiert diesen Teig auf die Augen des Blinden. Wir haben diese Praxis der Heilung bei uns eigentlich nicht. Also wenn du zu uns kommst, dass wir mit dir beten, dann musst du dir darüber keine Sorgen machen, dass es da hygienisch so zweifelhaft zugeht wie bei Jesus. Also das war schon irgendwie seltsam. Und ich habe mir überlegt, Jesus, warum machst du das so? Aber er macht noch mehr seltsame Sachen. Dann schickt er diesen blinden Mann an den Teich Schiloach und sagt, wasch dich. Also ich muss vielleicht noch was zu diesem Sabbat sagen. Diejenigen, die vielleicht nicht ganz so firm im jüdischen Gesetz sind, die haben sich vielleicht gefragt, was war jetzt da das Problem, dass die Juden hinterher gesagt haben, Jesus hat sich nicht an den Sabbat gehalten. Während des Sabbats war es nicht erlaubt, Arbeit zu tun. Und Kochen und Backen gehört zum Bereich Arbeit. So, wenn Jesus jetzt also einen Teig macht, dann zählt es nach jüdischer, strenger Gesetzesauslegung dazu, dass er gearbeitet hat. Sagst du vielleicht, das ist seltsam? Ich finde auch, das ist seltsam, aber so war die Ansicht damals. Das heißt, Jesus hat damit eigentlich schon den Sabbat übertreten, indem er einen Teig gemacht hat. Dann hat er in der zweiten Sache den Sabbat übertreten. Er hat nämlich am Sabbat geheilt. Also er hat seinen Beruf des Arztes ausgeübt. Und das durfte er auch nicht tun. Er wird an anderer Stelle deswegen auch nochmal angegangen. Und dann schickt er diesen Blinden mit diesem Teig auf den Augen an den Teich Schiloach. Und ich weiß nicht, wie weit der weg war, aber ich kann mir gut vorstellen, dass der Weg von dort, wo der saß, bis zum Teich Schiloach vermutlich länger war als der Weg, den man am Sabbat überhaupt gehen durfte. Denn die Strecke, die war auch festgelegt, wie weit man am Sabbat gehen durfte. Und dann passiert das Wunder, während Jesus nicht da ist. Auch darüber kann man mal nachdenken. Warum will Jesus nicht, dass das Wunder quasi in seiner Gegenwart passiert? Nein, das Wunder passiert irgendwo weit weg und Jesus ist gar nicht dabei. Jesus distanziert sich eigentlich möglichst von diesem Wunder, was da passiert. Alles irgendwie sehr mysteriös, sehr seltsam. Aber das Eigentliche, um was es in diesem Wunder geht, das kommt hinterher. Vierter Punkt. Das Problem. Jetzt kommen die Pharisäer und sagen, eben das, was wir gerade festgestellt haben. Der hat diesen Teig gemacht, der hat geheilt, der Mann ist da gegangen. Der hat den Sabbat nicht respektiert. Und dann sagen sie, dieser Mensch kann nicht von Gott sein, weil er den Sabbat nicht hält. Wer sich nicht an die Gesetze hält, kann nicht im Auftrag Gottes sein. So, ich weiß nicht, wie ihr das so handhabt. Ich weiß auch nicht, wie streng der Sabbat bei euch gehalten wird, beziehungsweise der Sonntag, der Ruhetag. Ich persönlich finde das schon wichtig. Ich habe das versucht, immer für mich irgendwie in einer Form einzuhalten. Bei mir ist es schwierig, weil ich ja sonntags arbeiten muss, aber das haben Krankenschwestern auch. Man sucht sich dann einen anderen freien Tag. Ich denke, das ist nicht das Problem. Aber ich glaube schon, dass es gut ist, diesen Ruhetag zu haben. Das können Schüler genauso tun wie Arbeitstätige. Und man kann das für sich irgendwie schon einrichten. Aber wir hängen dieses Gebot typischerweise eigentlich nicht so hoch. Aber bei den Juden war das was ganz, 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 ganz Heiliges. Und jemand, der den Sabbat nicht hielt, der war bei den führenden Juden einfach unten durch. Und jetzt war für sie klar, na gut, wenn der sich nicht an die Gesetze hält, dann kann er nicht im Auftrag Gottes unterwegs sein. Aber dieser Mann behauptet, dass er geheilt worden ist. Aber geheilt werden kann er ja eigentlich nur durch die Kraft Gottes. Aber nachdem in Jesus nicht die Kraft Gottes wirken kann, ja, was ziehen wir jetzt da für einen Schluss da draußen? Der Schluss, der den Pharisäern damals eingefallen ist, der war ganz einfach, naja, der war halt nicht blind. Der ist gar nicht geheilt worden. Der konnte vorher schon sehen. Vielleicht erinnert ihr euch so ein bisschen, oder erinnert euch diese Geschichte ein bisschen an das, was zum Beispiel beim Tod Jesu passiert ist. Wie, Jesus ist auferstanden? Nee, der war gar nicht tot. Das ist alles bloß Schmu. Da hat man irgendwas drumherum gebaut. Und ich glaube, wir kennen das, dass wenn irgendwelche Dinge passieren, die wir uns nicht erklären können, die nicht in unser Weltbild passen, dann suchen wir uns halt eine alternative Erklärung, die uns das Ganze einfacher macht. Und jetzt wird eine Untersuchung eingeleitet. So, jetzt kommen die Pharisäer und fangen an, Befragungen durchzuführen. Also da wird der Mann erstmal befragt und er erklärt ihnen dann das und dann kommen sie eben auf diesen Schluss. Dann werden die Eltern befragt. Der kann ja nicht wirklich blind gewesen sein. Sagen die Eltern, doch, der war blind, aber wie der gesund geworden ist, das wissen wir nicht und wer das war, wissen wir auch nicht auf gut Deutsch. Und das wird dann auch so, ja auch hier erklärt, die hatten einfach Angst, dass ihnen was passiert, dass sie sozial geächtet werden, dass sie aus der Synagoge ausgeschlossen werden. Und sie drücken sich um eine klare Aussage. Und dann wird der Blinde nochmal befragt. Und das offensichtliche Ergebnis aus dieser Befragung ist, da ist ein Wunder passiert, aber dieses Wunder wird nicht akzeptiert. Die offensichtliche Schlussfolgerung aus dem, was Sie da jetzt durch diese Befragung rausbekommen haben, wird nicht akzeptiert. Und dazu habe ich euch ein Zitat von Sherlock Holmes mitgebracht. Wenn man das Unmögliche ausgeschlossen hat, dann muss das, was übrig bleibt, die Wahrheit sein, egal wie unwahrscheinlich sie auch ist. Vielleicht habt ihr das schon mal gehört. Also Sherlock Holmes ist natürlich eine fiktive Person, aber der Satz ist relativ bekannt. So, wir schließen alles aus, was nicht so ist. Und das, was übrig bleibt, muss die Wahrheit sein, egal wie unwahrscheinlich sie ist. Und wenn die Pharisäer sich damals an diesen Satz von Sherlock Holmes gehalten hätten, war natürlich schwer möglich, weil er damals ja, gelebt hat er sowieso nie, aber ihr versteht, was ich meine. So, aber ich habe mir gedacht, ich würde den Satz jetzt gern umdrehen. Ich würde den Satz gern andersrum formulieren. Wenn man die Wahrheit ausgeschlossen hat, dann muss, was übrig bleibt, falsch sein, egal wie wahrscheinlich es dargestellt wird. Und vielleicht kennt ihr das auch. Ich kenne das in verschiedenen Punkten. Ich als in meinem früheren Leben, wissen manche von euch, war ich ja Wissenschaftler. Und da habe ich natürlich auch viel mit der Wissenschaft beschäftigt und mit zum Beispiel mit der Evolution. Und da habe ich festgestellt, es ist auf der einen Seite zwar nicht so einfach, wie es von manchen Christen immer wieder dargestellt wird, aber auf der anderen Seite ist es eben auch so, dass viele Wissenschaftler die Wahrheit von vornherein ausschließen. Sie gehen mit der Prämisse an die Sache ran, es gibt keinen Gott. Und wenn ich die Wahrheit ausschließe, dann ist das, was übrig bleibt, falsch. Und da kann ich tun, was ich will und ich kann das mit Argumenten belegen, wie ich mag. Wenn ich die Wahrheit ausschließe, wird meine Schlussfolgerung immer falsch sein. Wenn ich dir heute eine Rechenaufgabe stelle und ich sage, sag mir, wie viel ist 2 und 2? Du darfst alles sagen, aber nicht 4. Manche von euch, die sagen jetzt, okay, dann sage ich halt Wurzel aus 16, aber ihr versteht, was ich meine. Wenn wir die Wahrheit, wenn wir die richtige Antwort von vornherein ausschließen, dann können wir anstellen, was wir wollen. Wir werden niemals zur Wahrheit kommen. Und die Pharisäer, die haben in ihrer Untersuchung diese Wahrheit von vornherein reingesteckt und sie haben gesagt, also eins wissen wir, dieser Mann ist nicht von Gott. Und jetzt lasst uns das mal ganz objektiv untersuchen. Und wir merken schon, die Untersuchung kann so objektiv sein, wie sie mag. Ich habe eine falsche Voraussetzung reingesteckt. Und das heißt, alle Ergebnisse, die ich rausfinden werde, alle Schlüsse, die ich ziehen kann, so schön ich mir sie male, so sehr ich versuche, die als wahr darzustellen, sie werden nicht die Wahrheit sein. Jetzt kommen wir zu diesem sechsten Punkt. Der Unglaube. Lass uns jetzt ein bisschen genauer anschauen, wie die Pharisäer sich hier verhalten haben. Da riefen die Pharisäer den Mann, der blind gewesen war, zum zweiten Mal und sagten zu ihm, gib Gott die Ehre, wir wissen, dass dieser Mann ein Sünder ist. Und wir merken schon, es geht eigentlich gar nicht darum, die Wahrheit rauszufinden. Diese Leute weigern sich zu glauben. Und zwar, weil das so ist. Sie haben diese Prämisse von vornherein in ihrem Herzen und daran ändert sich auch nichts mehr. Sie haben beschlossen, nicht zu glauben. Und jetzt passiert was, was ich persönlich total interessant finde. Im Gegensatz zu seinen Eltern weiß der Mann, was passiert ist und bezeugt es auch. Deswegen wird es nachher noch ein 6b geben, wo es um den Glauben dieses Mannes geht. Und am Ende, da ziehen die Pharisäer den Schluss, der schon von Anfang an festgestanden hat, auch bevor sie diese Untersuchung angestellt haben, sie entgegnen, du bist ganz und gar in Sünden geboren und du willst uns belehren und sie stießen ihn hinaus. Da ist ein Mann, das ist ein ganz einfacher Mann, der war blind, der konnte eigentlich auch gar keine Schulbildung auch im damaligen, selbst wenn er die Möglichkeit gehabt hätte. Ich glaube, der war total ungebildet, war ein total einfacher Mann. Der hat vermutlich gebettelt. Die meisten Blinden in dieser Zeit hatten gar keine Möglichkeit, sich ihren Lebensunterhalt selbst zu verdienen. Er war total schlecht angesehen. Und die Pharisäer, die sagen jetzt, du willst uns belehren? Immer, wir sind die Checker. Du hast doch keine Ahnung. Und sie werfen ihn aus der Synagoge. Seine Eltern haben diesen Schritt vermieden, weil sie sich um diese klare Aussage herumgedrückt haben, obwohl ich mir vorstellen könnte, dass womöglich sie das sogar waren, die ihren blinden Sohn zum Teich Schiloach begleitet haben. Das wissen wir nicht, aber wäre ja gut möglich. Der muss ja vermutlich jemanden gehabt haben, der ihn da geführt hat. Ich glaube weniger, dass der da allein unterwegs war. Und vermutlich wussten die ganz genau, was da passiert ist. Aber sie haben sich eben nicht getraut, das zu sagen. Und jetzt stellen wir fest, dass in dieser Geschichte, auch bei diesem blinden Mann, eine Entwicklung stattgefunden hat. Vers 11, Das sagt er, als er gefragt wurde, wer war das? Das sagt er, ein Mann, der Jesus heißt. Das sind zunächst mal die äußeren Fakten. Das ist eine historische Person, da ist jemand, der heißt Jesus. Im Vers 17 sagt er dann, als er nochmal gefragt wird, dann sagt er ist ein Prophet. Er ist einer, der im Auftrag Gottes redet. Dann kommt der Vers 33, als er dann nochmal gefragt wird, dann sagt er, naja, also der ist von Gott. Ist doch offensichtlich, der tut Wunder, der muss von Gott sein. Und als er dann schließlich Jesus begegnet, da sagt er, ich glaube, Herr. Und ich finde es so tragisch, der Mann, der blind gewesen war, der hat am Anfang, weiß nicht, was der für ein Bild von Jesus hatte oder für eine Beziehung zu Jesus, aber der hat am Anfang halt auch gesagt, naja, das ist halt ein Mann, der heißt Jesus. Und er entwickelt sich im Laufe dieser Geschichte, die uns da berichtet wird, hin zu diesem Punkt, wo er sagt, ich glaube. Und die Leute, die es eigentlich wissen müssten, die Leute, die die theologische Ausbildung haben, die Leute, die die geistliche Verantwortung für Erfolg haben, diejenigen, die es eigentlich besser wissen müssten, die bleiben auf ihrer Position stehen und die sagen, wir glauben nicht, wir glauben nicht, wir glauben nicht, wir glauben nicht. Und deswegen ist es nicht so furchtbar wichtig, wie sehr du gebildet bist, wie viel du weißt. Wichtig ist, ob du offen bist für das, was Gott in deinem Leben tut. Für das, wie Gott dir begegnet. Ob du bereit bist, dein Weltbild über den Haufen schmeißen zu lassen. Ob du bereit bist, dem zu glauben, was Jesus dir sagt. Und jetzt kommt der siebte und letzte Punkt. Die wahre Blindheit. Im Prinzip haben wir das schon angesprochen, aber diejenigen, die wirklich blind waren, es waren die Pharisäer, es war nicht der Mann. Und so wie es in Johannes 8 darum ging, wo Jesus gesagt hat, ich bin das Licht der Welt, und in Johannes 9 wiederholt er das dann nochmal in diesem Text, den wir gelesen haben, da merken wir schon, es geht eigentlich gar nicht um das körperliche Sehen, sondern es geht um eine geistliche Dimension. Der Mann, der blind gewesen ist, der hat vor allem im Geistlichen die Augen geöffnet bekommen. Vorhin hat er gesagt, Jesus, ein Mann, der Jesus heißt. Am Ende war er an dem Punkt, wo er Jesus als Messias anerkannt hat. Er redet ihn mit Herr an. Auch das ist so ein kleiner Hinweis, dass er Jesus als Gott, als Messias gesehen hat. Und er war bereit, diese Entwicklung zu gehen. Und andere, die sich für sehend hielten, die waren eigentlich blind. Als Jesus hört, dass der Mann aus der Synagoge ausgestoßen wurde, da hat er den Mann nicht allein gelassen. Das finde ich so eine wirklich schöne kleine Perle am Rande dieses Gleichnisses. Jesus sagt nicht, naja, der wird schon irgendwie klarkommen, sondern Jesus geht auf diesen Mann zu und er sucht ihn und er begegnet ihm. Und jetzt tut er das, auf was es eigentlich ankommt. Er sagt, glaubst du an den Menschensohn? So, jetzt habe ich dich gesund gemacht, du kannst wieder sehen, du kannst zwar nicht mehr in der Synagoge am geistlichen, am sozialen Leben teilnehmen, aber du kannst wieder für deinen Lebensunterhalt sorgen, du kannst womöglich arbeiten, du hast eine ganz neue Lebensqualität gefunden. Aber pass mal auf, ich gebe dir noch mehr. Glaubst du an den Menschensohn? Er aber sagte, ich glaube, Herr. Und er warf sich vor ihm nieder. Ich habe jetzt den Vers dazwischen rausgelassen. Ich glaube, Herr. Die wahre Blindheit ist nicht diejenige, die an unseren Augen vorliegt. Der Mann, der körperlich blind war, der ist nicht nur körperlich sehend geworden, der hätte auch körperlich blind bleiben können und trotzdem geistlich sehen können. Aber diejenigen, die eigentlich sehend hätten sein sollen und die von sich selber auch gesagt haben, wir sind sehend. Und ich zeige uns nochmal ganz kurz den Schluss dieses Textes. Wenn ihr blind wärt, letzter Vers, hättet ihr keine Sünde. Aber ihr sagt, wir sehen und darum bleibt eure Sünde. Und da gehe ich jetzt nochmal zu diesem Vers aus Johannes 8, wo es sagt, ihr werdet in euren Sünden sterben, wenn ihr nicht glaubt, dass ich es bin. Jesus sagt, ihr seid blind. Ihr erkennt gar nicht, was hier passiert. Aber ihr sagt, wir sehen. Und deswegen bleibt ihr in euren Sünden. Und das ist eine Entscheidung, vor die Gott jeden von uns stellt. Du kannst für dich selber sagen, bin ich jemand, der sieht, oder bin ich jemand, der blind ist? Habe ich verstanden, was Gott von mir möchte? Oder verschließe ich meine Augen davor? Und es ist mein Wunsch heute, dass wir alle an diesem Punkt sind, wo wir sagen, Jesus, ich möchte, dass du meine geistlichen Augen öffnest. Ich möchte, dass du mir hilfst, diese Welt zu sehen, wie du sie siehst. Und ich möchte vor allem dich sehen, wie du bist. Und an dem Punkt, da dürfen wir gerne unsere persönlichen Bilder, die wir uns von Jesus gemacht haben, auch mal in Frage stellen lassen und Jesus erlauben, uns zu zeigen, wer er wirklich ist. Vielleicht bist du jemand, der Jesus noch gar nicht so wirklich kennt. Dann bist du vielleicht eher wie dieser Blinde, dem die Augen geöffnet werden und du sagst dann, Herr, wer bist du eigentlich? Und Jesus kann sich dir zeigen. Vielleicht bist du aber auch einer, der schon Jahre, Jahrzehnte dabei ist. Vielleicht bist du jemand, der vielleicht so ein bisschen ist wie die Pharisäer. Wir zeigen immer so gern mit den Fingern auf die und wie böse und wie schlecht die sind. Aber eigentlich waren das die Frommen, eigentlich waren das die Guten, wenn du so willst, die all das geglaubt haben, was in der Bibel steht, im Gegensatz zu manchen anderen jüdischen Strömungen. Und vielleicht bist du auch so jemand, der eigentlich alles glaubt, aber der vielleicht an manchen Punkten einfach nicht bereit ist, dem nachzufolgen, was Jesus gesagt hat. Und deswegen fand ich es auch so passend, dass wir vorher dieses Lied gesungen haben, wo wir gesagt haben, ich lege alles ab. Ich lege es vor Jesus hin. Und wenn es vor Jesus Bestand hat und wenn Jesus damit einverstanden ist, dann kann ich es wieder nehmen, dann kann ich es behalten. Aber vielleicht sagt Jesus, du, das ist was, das taugt nichts. Das lassen wir aber lieber bleiben. Jesus möchte sich dir zeigen. Jesus möchte dir zeigen, wo dein Weg hingeht. Und das, was wir tun müssen, ist, unsere Augen aufzumachen oder sie öffnen zu lassen von Jesus. Und zu sehen, was er uns zeigen will. Ich möchte gern zum Schluss noch beten. Herr, ich danke dir, dass du uns diese Geschichte hast du aufschreiben lassen von diesem Mann, der da geheilt wurde. Und ich wünsche mir so sehr, dass wir in dieser Geschichte auf der richtigen Seite stehen. Dass wir sind wie dieser Mann, der seine Augen öffnen lässt. Der bereit ist, sein Bild von Jesus auch zu ändern. Der bereit ist, dich als denjenigen anzuerkennen, der du wirklich bist. Dass wir nicht solche sind, die mit irgendwelchen vorgefassten Meinungen da dran gehen und letztendlich nicht zu den richtigen Schlussfolgerungen kommen können. Herr, ich möchte dir Platz machen in meinem Leben. Ich möchte dir Platz machen in meinem Herzen. Ich möchte, dass du dein Licht in mich geben kannst und dass ich geistlich sehen kann. Und ich danke dir, Herr, dass ich das jeden Tag neu machen darf. Und so möchte ich dir mein Herz öffnen. Und ich danke dir, Herr, dass du kommst und mich erfüllst mit deinem Licht. Und dass ich dein Licht weitergeben darf an die Menschen in dieser Welt. Und ich wünsche mir so sehr, Herr, dass jeder von uns, der heute Morgen diese Predigt hört hier im Saal oder über YouTube, dass wir solche Menschen werden, die Licht in diese Welt bringen. Und dafür möchten wir dir die Ehre geben. Amen. Guten Morgen auch von hier aus nochmal. Geht's? Gut. Ja, schön warm heute, oder? Ich habe euch heute eine Person mitgebracht, deren Namen vermutlich jeder schon mal gehört hat. Und diejenigen, die schon ein bisschen länger in der Bibel lesen, die haben vielleicht auch diese Geschichte schon mal gehört. Es geht um den Propheten Jeremia und es geht um das erste Kapitel in diesem Buch, wo Jeremia von Gott berufen wird. Und ich möchte uns aus diesen ersten, also es geht bis zum 10. Vers, aber wir fangen im 4. an, also von diesen 7 Versen, ein paar Prinzipien zeigen oder ein paar Dinge weitergeben, die mir da aufgefallen sind, die ich denke, die uns ganz hilfreich sein könnten. Und wenn du deine Bibel dabei hast, darfst du gerne mit aufschlagen oder das in dein Suchfeld eingeben, in deinem Handy. Jeremia Kapitel 1, die Verse 4 bis 10. Eines Tages sprach der Herr zu mir: Ich habe dich schon gekannt, ehe ich dich im Mutterleib bildete. Und ehe du geboren wurdest, habe ich dich erwählt. Du sollst ein Prophet sein, der den Völkern meine Botschaften verkündet. Ich aber erwiderte: O nein, mein Herr und Gott, ich habe keine Erfahrung im Reden, denn ich bin noch viel zu jung. Doch der Herr entgegnete: Sag nicht, ich bin zu jung. Zu allen Menschen, zu denen ich dich sende, sollst du gehen und ihnen alles verkünden, was ich dir sagen werde. Fürchte dich nicht vor ihnen. Ich bin bei dir und werde dich beschützen. Darauf gebe ich der Herr mein Wort. Er streckte mir seine Hand entgegen, berührte meinen Mund und sagte: Ich lege dir meine Worte in den Mund und gebe dir Vollmacht über Völker und Königreiche. Du wirst sie niederreißen und entwurzeln, zerstören und stürzen, aber auch aufbauen und einpflanzen. Und jetzt bitten wir dich einfach darum, dass du redest, so wie du zu Jeremia geredet hast. Wir möchten unsere Herzen aufmachen. Und ich möchte dich bitten, Herr, dass du mir hilfst, das, was du mir aufs Herz geschenkt hast, einfach auch so weiterzugeben, wie du es möchtest. Amen. Manche von uns waren vor kurzem da, als Martin Wern gepredigt hat. Und da ging es auch darüber, dass Gott redet und dass wir dazuhören sollten. Und in diesem Fall redet Gott zu Jeremia. Und jetzt sagst du vielleicht: Naja, Jeremia war ja auch ein Prophet, oder? Wenn du bei dieser Geschichte jetzt genau aufgepasst hast, dann stellst du fest, dass zu dem Zeitpunkt, als Gott zu Jeremia geredet hat, Jeremia noch kein Prophet war, sondern war eigentlich ein ganz normaler Mensch. Denn die Reaktion von Jeremia ist die: Nee, Herr, ich kann das nicht machen. So, Gott redet zu Jeremia. Und deswegen würde ich uns gern die Frage stellen: War Jeremia was Besonderes? Jetzt kannst du sagen: Ja, du hast die Antwort ja schon verraten. Jeremia war nichts Besonderes. Der war so wie wir, der war noch kein Prophet. Ja, stimmt. Aber Jeremia war auch was Besonderes. Warum? Weil Gott einen Plan mit ihm hatte. Weil Gott eine Berufung für ihn hatte. Und wenn du jetzt sagst: Ja, gut, aber hat Gott nicht für jeden von uns einen Plan oder eine Berufung? dann denke ich, dann bist du jetzt auf dem richtigen Trip. Dann bist du jetzt auf dem richtigen Weg zu verstehen, wo das hierhin führen soll. Wenn wir die Propheten oder die Apostel oder die Leute, die wir in der Bibel sehen, immer sehen als diejenigen, ja, das waren ja die Besonderen, ja, das waren ja die, die Gott gebraucht hat, dann werden wir nie an den Punkt kommen, wo wir sagen, vielleicht bin ich so einer, der, wenn er damals gelebt hätte, von Gott gebraucht hätte werden können. Oder vielleicht bin ich so einer, der heute gebraucht werden kann. Ich finde es so nett, ich bin in eine WhatsApp-Gruppe aufgenommen worden. Das ist eine Gruppe, die für Mallorca betet. Manche von euch wissen das vielleicht, da gibt es so verrückte Leute, die nennen sich Christen, und die gehen auf Malle, nicht um dort Urlaub zu machen, sondern um dort das Evangelium zu verkünden. Und eine davon, die da dabei ist, die kennen die Leute, die schon ganz, ganz lange hier in der Gemeinde sind, vielleicht, das ist die Heike Rotter, früher Heike Dier. Die ist zurzeit mit einer Gruppe von, ich glaube, es sind ungefähr 200 Leute, auf Mallorca, und die haben dort einen Einsatz. Die sind am Strand, dort, wo andere Leute baden, wo sie Sangria schlürfen, sonst irgendwas machen, dort Gottesdienste, reden mit Leuten. Ja, das ist doch was Besonderes, oder? Aber auf der anderen Seite, warum ist das nicht was Normales? Und warum müssen wir dazu nach Mallorca fahren? Also, das ist jetzt keine Kritik daran, ich finde es absolut cool, und ich hoffe, dass sie da wirklich viel erreichen, und die Nachrichten, die ich da bekomme, die sind echt ermutigend. Manche von uns, die gehen jetzt nach Mochental und die dienen dort, sind schon dort, dienen unseren Kindern. Manche, die sind noch nicht mal so weit gegangen, die sind bloß einen Stock höher gegangen und geben das Evangelium dort weiter an Kinder. Und vielleicht hast du einen Auftrag von Gott an deinem Nachbarn, an deinem Arbeitskollegen, an Leuten aus deiner Familie, womöglich an deinen eigenen Kindern oder an deinen Eltern, an deinen Großeltern, an deinen Enkeln, wo auch immer Gott dich hingestellt hat. Und ich bitte euch, dass wir diese Geschichte jetzt vielleicht einfach auch mal so hören, dass jeder von uns eine Berufung hat. Vielleicht wird nicht jeder zum Propheten berufen, der Völker niederreißt oder aufbaut. Das war sicher ein besonderer Auftrag von Jeremia. Aber ich glaube, dass für jeden von uns Gott einen Auftrag hat. Ihr wisst, dass Paulus die Christen mit einem Körper vergleicht. Er sagt, wir sind der Leib Christi und Jesus ist das Haupt und wir sind seine Glieder. Und manchmal habe ich den Eindruck, dass viele Christen sich ganz besonders um ein bestimmtes Körperteil reißen. Und das ist der Blinddarm. Welche Funktion hat der Blinddarm? Jetzt die Mediziner unter uns, die werden jetzt vielleicht sagen, oh, der ist nicht ohne Funktion. Aber jetzt mal ganz ehrlich, wie viele von uns haben keinen Blinddarm mehr? Also ich habe ihn noch, ich kann mich nicht melden. Aber ihr müsst jetzt auch nicht, das sind ja jetzt ganz intime medizinische Details. Aber hört mal, ohne Blinddarm kann man gut leben, oder? Und ich habe so den Eindruck, dass manche Christen so in dieser Art und Weise unterwegs sind, dass sie sagen, also wenn ich morgen nicht mehr in die Gemeinde komme, dann fehlt da nichts. Da ist halt ein leerer Platz, aber kein Dienst, der unbesetzt ist. Kein, ich weiß nicht, womöglich noch nicht mal, fehlt was in der Kollekte oder ist jetzt auch egal. Aber mir geht es einfach darum, sehen wir uns als jemand, der im Reich Gottes irgendwas tut? Du musst es auch nicht in der Gemeinde tun. Es gibt viele Dinge, die wir im Reich Gottes tun können, die außerhalb der Gemeinde stattfinden. Aber haben wir dieses Gespür, dass Gott uns berufen hat und dass er einen Auftrag womöglich für uns hat? Und dieser erste Punkt, den ich uns gerne ans Herz legen möchte, ist, dass Gott redet. Und ich hoffe, dass wir unsere Lauscher auf Empfang gestellt haben und dass es nicht irgendwie an uns vorbeigeht und wir das Reden Gottes womöglich gar nicht mitbekommen. Gott redet auch heute noch auf unterschiedlichste Art und Weise, und deswegen rechne mit dem Reden Gottes. Wenn dich das mehr interessiert, dann hör gern die Predigt nach von Martin. Die findest du bei uns entweder im Audioarchiv oder in unserem Videokanal, in unserem YouTube-Kanal. Das Zweite, was mir hier auffällt, ist, dass Gott im Vers 5 zu Jeremia sagt, ich habe dich schon gekannt, ehe ich dich im Mutterleib bildete und ehe du geboren wurdest, habe ich dich erwählt. Wir kennen die Menschen meistens erst nach der Geburt. Manchmal kennen wir die Leute erst nach vielen Jahren. Manche kennen wir vielleicht gar nie. Leute, auch mit denen wir zusammen sind. Aber Gott kannte den Jeremia schon, bevor er geboren wurde. Und damit ist Jeremia kein Einzelfall. Wir sehen das an verschiedenen Stellen, wo Gott immer wieder diese Aussage trifft. Wir sehen es bei Jesaja. Hört mir zu, ihr Bewohner der Inseln und ihr Völker in der Ferne. Schon vor meiner Geburt hat der Herr mich in seinen Dienst gerufen. Als ich noch im Mutterleib war, hat er meinen Namen genannt. Jesaja 49, Vers 1. Oder Galater 1, Vers 15. Da sagt Paulus über sich, aber Gott hatte mich in seiner Gnade schon vor meiner Geburt dazu bestimmt, ihm einmal zu dienen. Oder über Johannes den Täufer wird in Lukas 1, Vers 15 geschrieben, Gott wird ihm eine große Aufgabe übertragen. Er wird weder Wein noch andere alkoholische Getränke zu sich nehmen. Schon vor seiner Geburt wird er mit dem Heiligen Geist erfüllt sein. So, Gott hat immer wieder gesagt, dass er Pläne hat mit den Leuten, mit denen er Pläne hatte, und zwar schon bevor die geboren wurden. Ich weiß nicht, wie es dir geht, ob dir das Schwierigkeiten macht in deiner Vorstellung, dass Gott einen Plan für dich hatte, noch ehe du geboren wurdest. Aber ich finde es eine total schöne, ein schöner Gedanken, dass egal, wie du vielleicht in diese Welt gekommen bist, egal, was man dir vielleicht gesagt hat, dass Gott einen Plan für dich hatte, noch ehe du geboren wurdest. Und das ist auch der Grund, weshalb wir zum Beispiel angefangen haben, unsere Kinder zu segnen, nicht erst, nachdem sie auf der Welt waren, sondern als sie noch im Mutterleib waren. Und lass mich das heute Morgen einfach an dieser Stelle auch mal ganz kurz noch ein bisschen ausführen. Das Leben beginnt nicht bei der Geburt, sondern bei der Zeugung. Und deswegen kann für uns Christen Abtreibung keine Alternative sein. Es mag vielleicht schwierige Situationen geben, wo man darüber nachdenken kann, vielleicht auch nachdenken muss. Aber Gott hat Kinder berufen im Mutterleib. Gott hat Gedanken über diese Kinder im Mutterleib. Und deswegen ist es wichtig für uns, dass wir das ungeborene Leben achten. Und dass es für uns genauso wichtig ist, wie ein Mensch, der schon geboren ist. Und falls du in diesem Bereich in einer schwierigen Situation gerade steckst oder vielleicht auch schon einen Fehler gemacht hast, dann bitte ich dich einfach, dass du, wenn dir das hilft, dir jemanden suchst, der mit dir darüber reden kann. Ich habe vor vielen Jahren eine Frau kennengelernt in einer anderen Gemeinde und die hat mir gesagt, der Grund, weshalb sie zum Glauben gefunden haben, war, dass sie, als sie noch nicht verheiratet waren, ist sie schwanger geworden. Und durch den ganzen Druck, den die Familie gemacht hat, haben sie sich dazu entschieden, das Kind abzutreiben. Und das hat ihr so Probleme gemacht. Und egal, was man ihr immer wieder gesagt hat, sie hat einfach diese Schuldgefühle gehabt. Und erst als Jesus in ihr Leben kam, erst als sie das mit Jesus aufarbeiten konnte, ist sie da wirklich frei geworden. Aber es war was ihr ganzes Leben immer mal wieder eingeholt hat. Und so möchte ich dich einfach ermutigen, dass du an dem Punkt erstens mal anfängst, so zu denken, wie Gott darüber denkt. Und dann eben auch, dass wir ganz, ganz praktisch Menschen zum Beispiel unterstützen, die in so einer Situation sind, sich das überlegen. Oder eben auch uns selbst vorbereiten und eine entsprechende Haltung dazu einnehmen. Und vielleicht auch mal was in dieser Richtung sagen, in irgendwelchen Diskussionen, die im Familien- oder im Freundeskreis stattfinden. Und das, was wir da lesen, ist, dass Gott einen Plan hatte mit dem Jeremia. Der hat lange im Voraus sich das überlegt, was er mit dem Jeremia anstellt. Ich weiß, es ist vielleicht für manchen von uns ein bisschen schwierig, uns das vorzustellen, aber Gott ist allmächtig, Gott ist allwissend. Ich glaube, es ist für ihn kein Problem, Jahrzehnte, vielleicht auch Jahrhunderte vorher, sich Dinge auszudenken und die dann auch entsprechend umzusetzen. Ich habe mir jetzt überlegt, der Jeremia, der hat ja jetzt gesagt, wir werden da gleich noch drauf kommen, wie Jeremia darauf reagiert, aber der hat ja gesagt, nee, Gott, ich kann das nicht. Was wäre jetzt gewesen, wenn Jeremia wirklich Nein gesagt hätte? Das ist immer ein bisschen schwierig, finde ich, wenn man an so einen Bibeltext rangeht und sagt, was wäre denn gewesen, wenn es anders passiert wäre? Und ich glaube, wir können spekulieren und wir können uns Überlegungen machen. Vielleicht hätte Gott jemand anderen gesucht. Vielleicht wäre das, was Gott eigentlich vorgehabt hätte, nicht wirklich umsetzbar gewesen. Auf der anderen Seite ist mir Jona eingefallen. Und Jona, der hat nicht bloß gesagt, ich möchte es nicht machen. Der hat sich gleich mal in die andere Richtung auf den Weg gemacht und ist von Gott weggelaufen. Und am Ende hat er den Auftrag Gottes doch ausgeführt, weil Gott ihm nachgegangen ist und weil Gott ihn nicht losgelassen hat. Und am Ende ist durch Jona ein ganz, ganz großer Segen entstanden. So, ich persönlich glaube, es gibt Dinge, die hat Gott vorherbestimmt und die sind so und die werden so kommen und da lässt Gott auch letztendlich nicht mit sich verhandeln. Vielleicht denkst du an Abraham, der mit Gott gehandelt hat, wo Gott gesagt hat, ich werde Sodom und Gomorra vernichten. Und hat Abraham gesagt, aber vielleicht sind da 50 Gerechte. Du wirst doch nicht die 50 Gerechten umbringen mit den anderen. Sagt Gott, nee, wenn ich 50 Gerechte finde, dann lasse ich das. Und dann der guten orientalischen Tradition folgend hat Abraham gehandelt und gehandelt. Und er hat ihn auf 45 runter gehandelt. Und auf 40 und auf 30 und auf 20 und auf 10. Und an der Stelle, da ist dieser Handel dann beendet worden. Denn Gott wusste, es gibt noch nicht mal 10 Gerechte. Und ja, vielleicht kannst du mit Gott handeln, aber manche Dinge, die sind festgelegt und die werden so kommen. Auf der anderen Seite bin ich auch davon überzeugt, dass es Entscheidungen gibt, bei denen wir Freiraum haben, wo Gott uns ganz gezielt auf Freiraum lässt, wo er sagt, du kannst es so machen oder kannst es so machen. Oder wo Gott sagt, ich würde das empfehlen, aber du kannst auch was anderes raussuchen. Und ich glaube, je bedeutsamer der Auftrag ist, desto kleiner der Spielraum, den wir haben. Und je weniger wichtig die Sache ist, desto mehr Raum lässt uns Gott für eigene Entscheidungen. Und jetzt kommt der Jeremia und gibt Gott eine Antwort. Und er sagt, Gott, ich kann das nicht. Ich bin zu jung, ich kann nicht reden, ich sehe nicht gut genug aus, ich habe nicht genug Geld, ich habe anderes vor, ich weiß nicht, was deine, ich nenne es jetzt mal Ausrede ist, um dich vor Gottes Auftrag zu drücken. Jeremia sagt, ich bin zu jung und ich kann nicht reden. Und wisst ihr was? Gott braucht deine Fähigkeiten nicht. Jemand hat mal gesagt, Gott beruft nicht die Befähigten, sondern er befähigt die Berufenen. Jetzt kann man nicht sagen, das ist ein schöner Satz, der hört sich auch gut an und den kann man sich auch gut merken und ist irgendwie nett. Aber am Ende des Tages, wir brauchen doch gewisse Fähigkeiten, gewisse Skills, wie man heute so schön auf Deutsch sagt. So, wenn ich zum Beispiel an Mose denke, Mose, der hat ein Volk geführt, ein Millionenvolk. Und manche sagen, ja, der Mose, der war ja nur Schäfer. Nicht ganz richtig. Die ersten 40 Jahre seines Lebens, die wurde er am Königshof in Ägypten ausgebildet. Also er wurde als Staatsmann eigentlich ausgebildet, weil er als Sohn des Pharaos aufgewachsen ist. So, was ich damit sagen will, wenn ich sage, Gott braucht deine Fähigkeiten nicht, ist nicht, du musst nicht in die Schule gehen, du musst nicht lernen, du musst dich nicht anstrengen, du musst, es ist vollkommen egal, Gott kann alles tun und du kannst vollkommen gechillt dein Leben führen. Das ist nicht das, was wir in der Bibel finden. Wir finden, dass Leute sich angestrengt haben, dass Leute studiert haben, dass Leute gelernt haben, weil sie gesagt haben, ich möchte im Reich Gottes hilfreich sein. Ich möchte Gott dienen können. Ich möchte Fähigkeiten haben, die ich einbringen kann. Was ich damit sagen möchte, Gott braucht unsere Fähigkeiten nicht, ist, wir sollten uns nicht einbilden, dass Gott darauf angewiesen ist, was wir haben. Versteht ihr den Unterschied? Ich erinnere mich an Leute, die kamen und haben gesagt, Wolfgang, ich möchte in diesen und diesen Dienst machen. Ich kann das. Ich bin da super. Ich habe alles, was man braucht. Und das ist genau die Haltung, die Jeremia nicht hatte. Und wenn du das anschaust, wenn du Mose zum Beispiel anschaust und Mose sagt, ah, ich kann nicht reden und ich kann das nicht und ich bin für diese Aufgabe gar nicht der Richtige, und du ihn persönlich gekannt hättest, ich bin sicher, dass du gesagt hättest, Mose, das ist doch nicht dein Ernst. Du bist genau der Richtige für diese Aufgabe. Das kann jeder sehen, der ein bisschen offene Augen hat. Und ob der Jeremia nun wirklich nicht reden konnte, ich weiß es nicht. Aber wenn du an diese Arbeit rangehst und sagst, Gott, das ist zu groß für mich, das kann ich nicht, das geht über meine Fähigkeiten, dann hast du genau die richtige innere Einstellung, weil du dann sagst, Gott, ich brauche deine Hilfe. Und deswegen lass uns das nicht so verstehen, dass wir sagen, wir müssen uns nicht anstrengen oder wir müssen auch nichts in der Bibel lesen oder wir müssen keine Ausbildung machen oder was auch immer das ist, wo wir dann sagen, wir müssen uns nicht irgendwie anstrengen. Ich glaube, wenn wir diese Einstellung haben, es kommt letztendlich nicht so darauf an, was ich kann, dann haben wir die richtige Einstellung, damit Gott das, was wir wirklich haben, auch wirklich gebrauchen kann. Und dann dürfen wir alles da reinlegen. Dann dürfen wir mit voller Kraft uns investieren. Dann dürfen wir mit jeder Phase unseres Seins an diesem Dienst weiterarbeiten. Und wir dürfen uns wirklich anstrengen, auch wenn es vielleicht nach außen hin gar nicht in erster Linie fürs Reich Gottes ist. Aber dann können wir uns wirklich einbringen, so wie Gott es möchte. Und dann hat Jeremia noch so ein Argument, ich bin zu jung. Das verstehe ich schon. Wenn du siehst, wer heute in einflussreichen Positionen ist. Ich erinnere mich noch an den Wahlkampf, der über dem großen Teich geführt wurde, wo einer dem anderen vorgeworfen hat, dass er so alt sei. In der Zwischenzeit ist er, glaube ich, älter als sein Gegenkandidat damals war. Und ich erinnere mich noch an ein Interview, was Ronald Reagan seinerzeit gegeben hat, der gesagt hat, was würden Sie denn antworten, wenn man Ihnen vorwirft, dass Sie zu alt sind, oder dass, wenn Ihr Gegenkandidat Ihnen vorwirft, dass er zu alt ist, dann würde er sagen, ich würde ihm seine Jugend nicht ankreiden. So, wir denken oft, die Alten, da ist die Weisheit, da ist die Lebenserfahrung und da ist auch was dran. Manche sagen ja, die Alten, die können auch nichts mehr. Und dann kommt das andere Argument, ja, ich bin ja zu alt, ich kann ja nichts mehr machen. Als Mose berufen wurde, war er wie alt? 80? Gibt es hier jemanden, der unter 80 ist? Okay, er bräuchte jetzt nicht zu melden. So, du kannst sagen, ich bin zu jung. Du kannst sagen, ich bin zu alt. Du kannst sagen, ich muss erst noch. Gab es auch Leute, die zu Jesus gekommen sind, die gesagt haben, ich muss erst noch. Und Jesus hat gesagt, in dem Fall, der wollte jemanden begraben. Dann hat er gesagt, lass die Toten ihre Toten begraben. Da ist Gott manchmal schon ein bisschen ganz hart drauf auch. Aber egal, was du anführst, weshalb du sagst, ich kann das, was Gott von mir will, nicht machen. Du bist nie zu alt und nie zu unbegabt, nie zu jung. Denn wenn das so wäre, dann würde das ja heißen, also Gott beruft dich und sagt, ich würde gern, dass du was für mich tust. Und dann sagst du, naja, aber Gott, guck mal, so und so, ich bin zu jung, ich bin zu alt, ich bin zu was auch immer. Und ich sage, oh ja, stimmt. Gut, dass du es mir sagst. Das wäre mir jetzt vollkommen, das hätte ich vollkommen übersehen. Bei uns Menschen mag das passieren, aber wenn du so ein Gottesbild hast, dann hast du ein größeres Problem als die Berufung. Gott kennt alles über dich. Er kennt deine Vergangenheit, er kennt deine Gegenwart, er kennt deine Zukunft. Und wenn Gott dir einen Auftrag gibt und sagt, ich traue dir das zu, dann ist die Antwort nicht, ich kann das nicht, sondern die Antwort ist, ich hab Schiss. Das kannst du sagen, das ist ehrlich. Ich habe Angst, dass ich versage. Ich habe Angst vor der Reaktion der anderen. Ich weiß nicht, vor was du womöglich Angst hast. Oder du sagst, das ist mir zu unbequem. Auch das kann eine ehrliche Antwort sein. Wenn Gott zu dir sagt, du kannst das, dann lass es gut sein. Dann kannst du das. Wenn Gott dir was zutraut, dann sag, okay Gott, das ist aber anspruchsvoll. Wie gut, dass ich es nicht alleine machen muss. Und dann wird Gott hoffentlich zu dir sagen, genau, so eine Reaktion habe ich mir gewünscht. Wenn du sagst, boah Gott, ich bin so ein toller Hengst, ich bin so ein toller Fisch, den du da an Land gezogen hast. Gut, dass du mich hast. Lass uns das mal miteinander machen. Der Petrus war so einer, oder? Der sagt, und wenn alle anderen dich allein lassen, ich werde bei dir bleiben. Und ich habe hier ein Schwert. Und als es dann drauf ankam, da hat er seinen Schwanz eingezogen und hat gelogen und hat gesagt, ich kenne diesen Typen nicht. So, ich glaube, es ist gut, wenn wir diese Haltung haben, die Jeremia hatte. Es sei zu viel, es überfordert mich. Aber es ist wichtig, dass das Zweite dazu kommt, dass ich sage, okay, alleine kriege ich das vielleicht nicht hin, aber mit der Hilfe Gottes. Und dass wir dann wirklich alles investieren, damit das auch ein Erfolg wird. Und das ist jetzt eben der nächste Punkt. Gott sagt zu ihm, fürchte dich nicht vor ihnen, denn ich bin bei dir und ich will dich erretten. So, Gott sagt jetzt zu ihm, ich bin bei dir. Gott steht uns bei. Als Jesus diese Welt verlassen hatte nach seiner Kreuzigung, da hat er zu seinen Jüngern gesagt, und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an das Ende der Welt. Und ob du das hier geografisch sehen möchtest oder ob du das zeitlich sehen möchtest, ist im Prinzip nicht so furchtbar wichtig. Jesus ist bei dir, egal wo du hingehst, egal wie lange das geht, egal was du zu tun hast, Jesus ist da. Gott lässt uns nicht allein. Er passt auf uns auf. Und nichts, was uns passiert, ist Gott entgangen. Wenn du die Geschichte von Jeremia ein bisschen kennst, dann weißt du, oder dann hast du jetzt vielleicht so ein bisschen zusammengezuckt bei dem, was Gott hier zu Jeremia gesagt hat. Fürchte dich nicht, ich bin bei dir und ich werde dich beschützen. Darauf gebe ich dir, Herr, mein Wort. Jeremia wurde geschlagen. Er wurde in Stock eingesperrt, er wurde in eine Zisterne geworfen, er wurde fast umgebracht. Also es ist nicht so, als ob Jeremia nicht irgendwelche schwierigen Dinge erlebt hätte. Hat Gott jetzt gelogen? Hat Gott seine Verheißung nicht wahrgemacht? Nein, er hat gesagt, ich bin bei dir und ich will dich erretten. Er hat nicht gesagt, du wirst keine Schwierigkeiten haben in deinem Leben. Und das ist was ich dir auch nicht versprechen kann, weil das hat Jesus zu seinen Jüngern gesagt. Er hat gesagt, die Leute werden euch vor Gerichte schleppen, der Vater wird den Sohn verraten, die Tochter wird die Mutter verraten, die Leute werden euch hassen, weil ihr zu mir gehört. Er hat seinen Jüngern alle möglichen Dinge vorher gesagt, wo ich mir manchmal denke, interessantes Einwerbungsprogramm. Aber Jesus hat damit nie hinterm Berg gehalten, er war immer ehrlich. Und es ist tatsächlich so passiert, manche der ersten Christen oder auch manche Christen, die heute noch leben, die haben ihr Leben verloren, die wurden gefoltert, die wurden benachteiligt, die wurden schlecht behandelt. Aber die Zusage Gottes steht, ich bin bei dir, ich will dich retten. Gott weiß, was er tut, Gott weiß, was er dir zumuten kann und Gott wird dich nicht allein lassen. Er wird an deiner Seite sein. Und wenn du zurückschaust auf dein Leben, dann bin ich überzeugt, dass es so ist wie bei jedem Christen, ich sage es mal, bei jedem hingegebenen Christen, den ich kenne, die am Ende ihres Lebens zurückschauen, die nicht gesagt haben, boah, das war schon zu schwierig und ich hätte mich vielleicht doch anders entscheiden sollen, sondern die sagen alle, die beste Entscheidung, die ich je getroffen habe. Trotz all der Schwierigkeiten, trotz all dem, was gekommen ist, es war einfach gut, dass ich Jesus nachgefolgt bin. Und dann kommt so ein Satz, so gegen Schluss, wo ich mir gedacht habe, was will Gott da jetzt? Also, ich lese uns das nochmal ganz kurz vor. Ich lege dir meine Worte in den Mund und gebe dir Vollmacht über Völker und Königreiche. Du wirst sie niederreißen und entwurzeln, zerstören und stürzen, aber auch aufbauen und einpflanzen. Gott sagt zu Jeremia, ich gebe dir Vollmacht. Vielleicht hast du so einen Satz schon mal irgendwo gehört oder gelesen. Hat nicht Jesus so etwas Ähnliches zu seinen Jüngern gesagt? Siehe, ich gebe euch Vollmacht über alle Gewalt des Feindes. Oder wo er gesagt hat, siehe, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden, darum geht hin und tut was in meinem Namen. Und ich glaube, es ist richtig gut, wenn wir an dieser Stelle uns über dieses Wort Vollmacht Gedanken machen. Wenn du diese Stelle nimmst, wo Jesus seine Jünger ausschickt und sagt, ich habe euch Vollmacht gegeben, oder wenn du jetzt nur den ersten Teil oder diesen Vers, den wir hier sehen, lesen würdest, dann würdest du vielleicht sagen, ja, der Jeremia, der hatte jetzt Vollmacht und der konnte Völker niederreißen und aufbauen, der konnte tun und machen, was er wollte, der konnte schalten und walten. Gott hat ihm die Vollmacht gegeben. Aber das ist ja nicht das, was passiert ist und es ist auch nicht das, was Gott gemeint hat. Und es ist im Übrigen auch nicht das, was er zu uns sagt oder wie es bei uns gemeint ist. Dass wir die Vollmacht haben, das heißt nicht, dass wir tun können, was wir wollen und dass wir Menschen Dinge über die aussprechen können oder irgendwelche seltsamen Dinge tun können. Wenn Gott zu Jeremia gesagt hat, ich habe dir Vollmacht gegeben, dann müssen wir das im Zusammenhang lesen mit dem, was er auch davor gesagt hat. Zu allen Menschen, zu denen ich dich sende, sollst du gehen und ihnen alles verkünden, was ich dir sagen werde. Wir werden den Punkt gleich nochmal anschauen. Aber ist doch klar, dass Jeremia diese Vollmacht nicht so hatte, dass er jetzt irgendwelche Völker vernichten konnte, bloß weil die ihm irgendwie nicht gefallen haben, sondern Gott hat durch ihn Dinge getan. Das heißt, streng genommen hat er es noch nicht mal durch ihn getan, sondern er hat sie vorhergesagt. Er hat gesagt, das wird passieren. Und so ist es auch bei uns. Gott hat uns diese Vollmacht gegeben. Aber wir können damit nicht tun und lassen, was wir wollen. Und damit komme ich zu meinem letzten Punkt. Die Botschaft ist nicht in unserer Hand. Die Botschaft, die Gott uns gegeben hatte, die können wir nicht beliebig ändern. Und das ist einer der Gründe, wenn du die Predigten gehört hast, zum Beispiel über unsere Werte und über diesen Wert, wir lieben und ehren Gott und sein Wort, wo wir einfach dargelegt haben, dass das, was uns als Gemeinde antreibt, aber auch ein Stück weit begrenzt, sage ich jetzt mal, das ist das, dass wir der Meinung sind, dass wir Gemeinde nicht bauen können, wie sie uns gefällt. Also auch da wieder. Ich habe vorher gesagt, es gibt Entscheidungen, da haben wir keinen Spielraum, weil sie wichtig sind. Und es gibt Entscheidungen, da lässt uns Gott Raum, Dinge zu machen, wie wir die gern hätten. Und ich glaube, so ähnlich ist es in der Gemeinde auch. Es gibt Dinge, die können wir gestalten, wie wir wollen. Ich glaube persönlich, so die, zum Beispiel die Art, wie wir Musik machen oder wie wir unser Gebäude ausgestalten oder so. Auch da kann es sein, dass Gott eine Vorstellung hat, dass er sagt, hör mal, ich habe hier eine bestimmte Zielgruppe im Blick für euch. Und das ist dann auch gut, wenn wir da zuhören und wenn wir das richtig machen. Aber letztendlich bin ich schon der Überzeugung, dass eine Gemeinde da auch Spielraum hat, Dinge so oder so zu machen. Aber es gibt Dinge, wo wir einfach keinen Spielraum haben. Die Botschaft, die wir verkündigen, die können wir nicht eigenmächtig ändern. Wir können nicht sagen, ja, das war früher so, das sehen wir heute nicht mehr. Wir handhaben das jetzt anders. ist jedenfalls, wie wir das als Gemeinde sehen, wo wir nicht die Freiheit haben zu sagen, okay, das steht zwar im Gotteswort drin, aber das ist irgendwie vollkommen veraltet. Wir sehen das anders. So, das ist das, warum wir Dinge nicht machen können. Und genauso ist es bei uns. Die Botschaft ist nicht in deiner Hand. Die Aufträge, die Gott dir gibt, da wäre es gut, wenn du sie so umsetzt, wie Gott sie dir gibt. Wenn Gott zu dir sagt, tu das oder lass es bleiben, dann ist es gut, wenn wir uns daran halten. Dann lasst uns das tun, was Gott von uns will und lasst es uns so tun, wie er es von uns will. Und wenn Gott sagt, lass es bleiben, dann ist es gut, wenn wir es bleiben lassen und nicht mit dem Kopf durch die Wand gehen oder an irgendwelchen Gewohnheiten festhalten, die Gott nicht gefallen. So, wir können uns letztendlich nicht raussuchen, was wir sagen. Wir bauen Gemeinde so, wie Gott es will. Wir lehren, was er uns als Wahrheit zeigt. Wir sagen, was er uns aufträgt. Er ist der Herr. Er ist derjenige, der sagt, wo es lang geht. Und das ist nicht nur für uns jetzt als Gemeinde so, sondern das ist letztendlich für jeden von uns, der ihm nachfolgen will. Wisst ihr, wir bezeichnen heute Menschen, die zur Gemeinde gehören, bezeichnen wir als Christen. Das typische Wort damals war eigentlich nicht Christ. Das wurde irgendwann in Antiochia erfunden. Kannst du in der Apostelgeschichte nachlesen. Das typische Wort für einen, der zu Jesus gehört hat, war Jünger. Oder wir würden heute sagen Azubi. Ein Mathetes, ein Auszubildender, ein Jünger, nicht weil er jung war, sondern weil er gelernt hat von seinem Meister. So, wenn wir Jesus nachfolgen wollen, wenn wir zu Jesus gehören wollen, dann gehört dazu, dass er unser Meister ist, dass er unser Herr ist. So wie wir es vorher gesungen haben, dass wir ihn auf den Thron setzen und dass er entscheiden darf. Und jetzt sagst du vielleicht, ja, aber nachher entscheidet Jesus Dinge, die mir nicht gefallen. Kann schon sein. Ich möchte nicht sagen, dass es nie passieren wird. Aber weißt du was? Gott weiß, was gut für dich ist. Glaubst du das? Glaubst du, dass Gott, der alle Dinge weiß, weiß, was gut für dich ist? Und glaubst du, dass Gott dir nicht einen anderen Weg zeigen würde, wenn dieser Weg besser wäre? Ich bin jetzt schon eine Weile mit Jesus unterwegs und es gibt eine Wahrheit, für die ich mich irgendwann mal entschieden habe und die, je länger das geht, desto mehr eine ganz, ganz tiefe Überzeugung geworden ist und etwas, nach was ich meine Entscheidung in meinem Leben ausrichte. Und das ist das: Gottes Wille ist gut für mich. Der Wille Gottes, Römer 12, kannst du es nachlesen in den ersten zwei Versen, der Wille Gottes ist das Gute, das Wohlgefällige und das Vollkommene. Lass mich das nochmal ganz kurz erklären. Gottes Wille ist gut. Wenn Gott einen besseren Weg für dich hätte, hätte er einen anderen Weg rausgesucht. Gottes Wille ist wohlgefällig. Wenn wir verstehen, was Gott eigentlich will, dann wird uns dieser Wille Gottes gefallen. Und das Dritte ist, er ist vollkommen. Du kannst das nicht besser machen. Und das heißt, wenn ich wirklich glücklich werden will, wenn ich lebenssatt werden will, wenn ich all das erleben möchte, all die Segnungen erleben möchte, die ich in meinem Leben haben kann, dann gibt es genau einen besten Weg dafür. Und das ist, den Willen Gottes zu tun. Zu fragen, Herr, was willst du? Und das auch so umzusetzen. Und wenn du das so jetzt nicht sehen kannst, dann nimm das einfach mit, bewahr es in deinem Herzen oder von mir aus auch nicht und warte darauf, dass Gott dir das zeigt. Denn das ist meine feste Überzeugung. Ihr habt gesehen, vielleicht ist es auch im Stream schon gezeigt worden, wir werden heute das Abendmahl miteinander feiern. Und das ist eine schöne Möglichkeit, dass wir auf das, was ich uns jetzt hier gesagt habe, eine Antwort geben können. Dass wir Gott sagen können, okay, ich bin bereit, diesen Weg mit dir zu gehen. Ich bin bereit, deinen Willen zu tun. Ich bin bereit, dass du der Herr bist. Ich bin bereit, das zu tun, was du von mir möchtest. Und wenn du das möchtest, dann kannst du diesen Bund heute mit Jesus entweder schließen oder erneuern. Ich lese uns diesen Text vor, den viele von uns schon oft gehört haben. Denn ich habe von dem Herrn empfangen, was ich euch weitergegeben habe. Der Herr Jesus in der Nacht, in der er verraten wurde, nahm er das Brot, dankte und brach's und sprach: Das ist mein Leib, der für euch gegeben wird. Das tut zu meinem Gedächtnis. Ebenso nahm er auch den Kelch nach dem Mahl und sprach: Dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut. Das tut, so oft ihr daraus trinkt, zu meinem Gedächtnis. Denn so oft ihr von diesem Brot esst und aus dem Kelch trinkt, verkündigt ihr den Tod des Herrn, bis er kommt. Wer nun unwürdig von dem Brot isst oder aus dem Kelch des Herrn trinkt, der wird schuldig sein am Leib und Blut des Herrn. Der Mensch prüfe aber sich selbst, und so esse er von diesem Brot und trinke aus diesem Kelch. Jesus sagt, dieser Kelch ist der neue Bund, den ich mit euch schließen möchte. Und wenn du diesen Bund mit Gott schließen möchtest, dann lade ich dich ein, das gleich im Anschluss zu tun. Und wenn du sagst, nee, ich bin da nicht so hundertprozentig davon überzeugt, und dass Jesus auf dem Thron meines Lebens sitzt, kann ich noch nicht von ganzem Herzen sagen. Okay, dann komm auch nicht nach vorne. Nimm dieses Mahl nicht. Es heißt, der Mensch prüfe sich selbst und dann esse er. Wenn du bei der Prüfung zu dem Schluss kommst, dass Jesus nicht der Herr deines Lebens ist, dann geh diesen Bund nicht ein. Dann warte. Es ist so ähnlich wie bei den Verlobten, wenn die kommen und heiraten wollen oder in einen Ehevorbereitungskurs kommen oder so. Und wir haben den Eindruck, die sind noch nicht wirklich an dem Punkt, wo ich sagen würde, die haben sich wirklich dazu entschieden, beieinander zu bleiben. Dann werden wir denen auch im Normalfall raten, wart ab, solange bis deine Entscheidung steht. Aber wenn du halt morgen hier bist und diese Entscheidung vielleicht noch nie getroffen hast, und wenn du sagst, aber ich möchte zu diesem Jesus gehören, ich glaube, dass er einen guten Plan hat für mein Leben und ich möchte diesem Weg folgen, dann lade ich dich ein, heute Morgen dieses Abendmahl zu nehmen als ein Zeichen des Bundes, den du mit Gott schließt. Seine Hand ist ausgestreckt. Und wenn du schon Jahrzehnte gläubig bist und sagst, ja, ich weiß, dass dieser Weg richtig ist, ich habe ihn vielleicht nicht immer in aller Konsequenz verfolgt, aber ich möchte diesen Weg mit ihm gehen, dann komm und nimm dieses Brot, nimm diesen Saft. Wir werden jetzt gleich noch eine Zeit haben, der Stille, wo wir uns prüfen können, wo wir darüber nachdenken können, wo wir vielleicht auch Dinge vor Gott in Ordnung bringen können, die er uns jetzt, an die Gottes Geist uns jetzt erinnert. Und ich mache dir einfach Mut, bekenne deine Schuld, wenn Schuld da ist, und nimm die Vergebung Gottes in Anspruch und dann nimm dieses Mal. Lass uns eine Zeit zur Stille haben.